SRF 1.
.30 Uhr. Rendezvous mit den Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Klein, aber oho. Novartis zahlt ein Vermögen für einen kleinen französischen Krebsmedikamentenhersteller. Haben Sie Angst vor Einbrechern?
Wenn ich jetzt mir überlege, so als Einbrecher, was ich will ungesehen in ein Objekt rein, möglichst viel können stehlen, möglichst ungesehen wieder rauskommen und irgendwo können meine Beute verkaufen.
Die Zürcher Stadtpolizei versucht Einbrecher aber schon zu stoppen, bevor sie zuschlagen. Mit Erfolg. Weg vom Atomstrom, überhaupt weniger Strom brauchen. Auch die SBB setzt drauf.
Als Unternehmen im Besitz des Bundes wollen wir Vorbild sein. Wir wollen zeigen, dass was auf eidgenössischer Ebene propagiert wird, auch bei einer Firma wie der SBB funktioniert.
Stromsparen bei der SBB, wie denn? Wer regiert denn jetzt in Katalonien? Wir fragen die Journalistin in Barcelona im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Der Chemieriese Novartis geht einkaufen und lässt sich das auch einiges kosten. Fast 4 Milliarden Franken gibt Novartis für das französische Unternehmen AAA aus. Eine rechte Stange Geld für ein verhältnismäßig kleines Unternehmen, das jährlich nur mal 109 Millionen Euro Umsatz macht. Frage an Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Was macht die AAA für Novartis denn so interessant?
Ja, vor allem das Medikament der Firma und das Verfahren dahinter. Es ist ein hochspezialisiertes Verfahren im Bereich der Nuklearmedizin. Das Medikament mit dem Namen Lutathera hat erst vor wenigen Wochen in Europa die Zulassung erhalten und in den USA sollte das Medikament in den kommenden Monaten ebenfalls verkauft werden dürfen. Novartis kauft sich also ein marktreifes Produkt. Die ganze Entwicklung dahinter hat AAA, Advanced Accelerator Applications, wie das Unternehmen heißt, in den vergangenen 15 Jahren geleistet und wird jetzt mit 4 Milliarden Dollar für diesen Aufwand entschädigt.
Stichwort Nuklearmedizin. Wie funktioniert denn diese Technologie von AAA konkret?
Vereinfacht gesagt, nutzen sie radioaktive Substanzen, um Krebs zu diagnostizieren und Krebszellen gezielt zu zerstören. Ein radioaktiver Partikel, in dem Fall Lutetium-177, findet die Krebszelle und bestrahlt sie. Die Zelle stirbt dann ab. AAA hat mit Lutathera ein Medikament entwickelt, das genau mit diesem Verfahren bösartige Tumore im Verdauungstrakt und bei der Bauchspeicheldrüse bekämpfen kann. Und sie möchten dieses Verfahren auch künftig für andere Krebsarten einsetzen.
Das heißt, die Chemotherapie wird dadurch verträglicher, nehme ich an. Wie weit kann denn AAA die Forschungssparte von Novartis auf diesem Gebiet voranbringen?
Dieses Verfahren ist sehr komplex und ist neu. Von dem her ist Novartis hier jetzt vorne mit dabei. Und für Novartis dürfte sich dann diese Übernahme vor allem auch dann auszahlen, wenn es eben gelingen sollte, das Verfahren auf andere Krebsarten anzuwenden. Prostata- oder Brustkrebs beispielsweise. Da laufen bereits erste erfolgreiche Tests. Und da öffnen sich dann natürlich ganz neue, große Geschäftsfelder. Und darauf spekuliert Novartis.
Wie sehen denn das Pharmaanalysten? Ist das ein geschickter Schachzug?
Definitiv. Bislang ist das Echo positiv. Diese Übernahme passt denn auch sehr gut in die Strategie von Novartis. Das Pharmaunternehmen hat ja bereits mehrfach betont, dass sie das Standbein der Krebsbehandlung ausbauen will. Übernahmen sind da eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, selber einen Wirkstoff zu entwickeln. Allerdings muss man da wissen, dass die Entwicklung von neuen, wirksamen Krebsmedikamenten aufwendig, teuer ist und Jahre dauert, also auch ein erhebliches Risiko ist. Und mit Lutathera, diesem neuen Medikament, ergänzt Novartis nun seine Pipeline mit einem bereits entwickelten, marktreifen Produkt. Ein Medikament, das natürlich in den kommenden Jahren dann auch einiges an Geld in die Kassen von Novartis spülen soll.
Danke für die Einschätzungen, Matthias Heim. Die weiteren Meldungen des Mittags hat nun Christian Löscher.
Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre war 2016 so hoch wie seit Millionen Jahren nicht mehr. Das schreibt die Weltorganisation für Meteorologie in einem Bericht. Der Anstieg sei um 50% höher ausgefallen als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre, schreibt die UNO-Organisation weiter. Ein Grund sei der Einfluss der Menschen, ein anderer das Wetterphänomen El Niño. Wegen El Niño hätten die Wälder und Ozeane weniger CO2 aufnehmen können. Die Weltorganisation für Meteorologie warnt, die Ziele des Pariser Klimaabkommens seien unerreichbar, wenn der Ausstoß an Treibhausgasen nicht drastisch reduziert werde. Zwei von drei Erwachsenen in der Schweiz fühlen sich häufig gestresst. Das zeigt eine Studie, für die die Zürcher Forschungsstelle Sotomo Anfang September knapp 8000 Personen befragt hat. Jeder Zweite hätte laut Studie gerne mehr Zeit für Bewegung und Sport sowie für Freundschaften. Eltern fehle am häufigsten die Zweisamkeit mit dem Partner oder der Partnerin. Am häufigsten werde der Stress durch private Pflichten wie Hausarbeit und Betreuung verursacht. Aber auch die Arbeit, die in die Freizeit übergreife, sowie soziale Medien seien Stressfaktoren. Die Schweizer Bevölkerung bildet sich vermehrt weiter. Im letzten Jahr haben 63% der Menschen an einer Weiterbildung teilgenommen. Das sind 5% mehr als noch 2011. Fast die Hälfte der Erwerbstätigen wird dabei vom Arbeitgeber unterstützt. Diese Unterstützung kostete die Unternehmen im Schnitt 0,8% ihrer Personalausgaben, wie die Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Am meisten wurden Veranstaltungen aus den Themen Wirtschaft und Arbeit, Wissenschaft und Technik sowie Gesundheit besucht. Die Statistik zeigt auch einen Zusammenhang zwischen Weiterbildung und Integration in den Arbeitsmarkt. Berufstätige bilden sich demnach häufiger weiter als Erwerbslose. Das Obergericht des Kantons Zürich hat einen ehemaligen Polizisten vom Vorwurf der Vorteilsnahme freigesprochen. In erster Instanz hatte das Bezirksgericht den Mann zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Er habe als Zürcher Stadtpolizist von einer Prostituierten Geschenke entgegengenommen und für Sex nicht bezahlen müssen. Die Frau habe sich davon erhofft, dass der Polizist bei Kontrollen ein Auge zudrücken würde. Das Obergericht kam nun zum Schluss, dass sich der ehemalige Polizist nicht strafbar machte, weil er gar nicht für die Prostituierte zuständig war. Der Richter sagte aber, sein Verhalten sei eines Polizisten unwürdig gewesen. Die schweizerische Depeschenagentur, die SDA, will sich mit der Bildagentur Kisten zusammenschließen. Dies teilt die SDA mit. Ziel sei, dass das neue Unternehmen künftig multimediale Produkte aus Text, Bild, Video und Infografiken anbieten könne. Es soll Kisten SDA heißen. Der Schritt bedeutet indirekt auch, dass die österreichische Austria-Presseagentur APA bei der SDA als Aktionärin einsteigt. Bisher gehörten der SDA und der APA je 50% von Kisten. Die Wettbewerbsbehörden in Österreich und der Schweiz müssen dem Zusammenschluss noch zustimmen, ebenfalls die Aktionäre, zu denen auch die SRG gehört. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen scheint vielerorts die Sonne. An den Voralpen halten sich die Wolken zum Teil zäh. Morgen liegt auch im Flachland sowie im Tessin stellenweise Nebel oder Hochnebel. Die Temperatur erreicht mit Biese rund 10, im Süden 18 Grad.
Jeden Tag wird in der Schweiz eingebrochen. Letztes Jahr jeden Tag 127 Mal. Das ist viel, aber doch schon weniger als vor 5 Jahren. Einbrüche verhindert hat dabei auch eine Computersoftware. Die Software macht jeden Tag eine Voraussage, welche Gebiete in einer Region aktuell besonders einbruchgefährdet sind. Wie das funktioniert, hat sich Christoph Brunner bei der Zürcher Stadtpolizei erklären lassen.
Es gab vor 15 Jahren diesen Science-Fiction-Film «Minority Report» von Steven Spielberg. Darin verhaftet Cyberpolizist Tom Cruise Straftäter, bevor diese ihr Verbrechen begehen.
Die Zukunft ist vorhersehbar.
Ich verhafte Sie wegen des zukünftigen Mordes an Sarah Marx.
Lauf! Sie!
Von Science Fiction ist im Büro von Dominik Ballock auf der Wache der Zürcher Stadtpolizei nichts zu spüren. Dabei kann auch er mit dem Computer in die Zukunft schauen.
Also wir wollen eigentlich herausfinden, wo ist Wohngefahr hoch, in welchem Quartier, dass es zu Einbrüchen könnte kommen.
PreCops heisst die deutsche Software, die das kann. Die Zürcher Stadtpolizei setzt sie seit 3 Jahren im Kampf gegen Einbrecher ein.
Was man jetzt auf dem Bildschirm sieht, das ist eigentlich die Oberfläche von dem Polizisten, der das System bedient.
Auf dem großen Flachbildschirm an der Wand zeigt Dominik Ballock eine Karte der Stadt Zürich. Mit einem gelben Punkt ist seine Liegenschaft im Zürcher Industriequartier markiert, in die kürzlich eingebrochen wurde.
Dann sehe ich hier rot umrandet ein Risikogebiet. Statistisch gesehen habe ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Folgetaten.
Denn Precops basiert auf der Annahme, dass ein professioneller Einbrecher in kurzer Zeit mehrmals im gleichen Gebiet zuschlägt, wenn er dort schon einmal erfolgreich in ein Wohnhaus eingestiegen ist.
Dann geht er halt musterhaft vor, im Sinn von, dass er nicht dahin kommt und nur einen Einbruch machen will, sondern er will möglichst viele Einbrüche in kurzer Zeit machen.
Die Precops-Software sucht nach Mustern in den täglichen Polizeirapporten. Mit welcher Methode ist der Einbrecher eingestiegen? Welches ist seine bevorzugte Tatzeit? Was für Häuser sucht er sich aus? Macht die Software aufgrund dieser Muster eine Prognose für weitere Einbrüche in einem bestimmten Gebiet, führt die Zürcher Stadtpolizei dort mehr Patrouillen durch. Das schreckt laut Dominik Ballock ab.
Und wenn jetzt natürlich mehr Polizisten im Raum sind, dann steigt in der Wahrnehmung des Einbrechers die Wahrscheinlichkeit, dass er könnte verhaftet werden, angehalten werden, überprüft werden, dass man ihm auf die Schliche kommt.
Mehr Verhaftungen gibt es deswegen nicht, aber weniger Einbrüche. Das zeigt die städtische Polizeistatistik. Vor 5 Jahren gab es in der Stadt Zürich noch 6'000 Einbrüche. Letztes Jahr waren es nicht einmal mehr 2'500. Ähnlich entwickelten sich auch die Einbruchzahlen in den Kantonen Aargau und Basel-Landschaft, die ebenfalls mit Precops arbeiten. Natürlich sei die Software nicht der einzige Grund für den Rückgang, so Dominik Ballock von der Zürcher Stadtpolizei. So habe die Polizei auch die Prävention verstärkt und Hausbesitzer würden mehr Sicherheitssysteme installieren. Aber in den früheren Einbruch-Hotspots der Stadt Zürich sei die Zahl der Einbrüche seit Precops überdurchschnittlich gesunken.
Man kann also sagen, in diesen vormals hochbelasteten Gebieten scheint es sehr gut zu funktionieren.
Nun prüft die Zürcher Stadtpolizei den Ausbau von Precops, damit die Software künftig auch Taschendiebstähle oder Autoeinbrüche vorhersagen kann. Science Fiction ist das nicht, sondern moderne Polizeiarbeit im digitalen Zeitalter.
Seit 8 Minuten hören Sie Rendezvous und darauf dürfen Sie noch gespannt sein. Eine Idee der SBB, um Strom zu sparen, sparen mit Bremsen. Und das ist nicht die einzige Idee. Eine Angst der NATO, wenn die Türkei noch näher an Russland robbt, bricht das Verhältnis mit schwerwiegenden Folgen. Im Konflikt um die Unabhängigkeit der Kurden im Irak hat er sich verspekuliert, Massoud Barzani. Jetzt gibt er sein Amt auf, eine Analyse unseres Korrespondenten. Und häufig muss er als Blitzableiter für frustrierte Fans herhalten.
Also ich bin noch nie physisch attackiert worden, nur verbal. Also zum Beispiel Hurensohn oder Mongo, so Zeug.
Der Fußballschiedsrichter, warum der 18-jährige Can trotzdem dabei bleibt. Wer viel Strom verbraucht, kann auch viel Strom sparen. Vorgenommen hat sich das Stromsparen die SBB. Bis in 8 Jahren will sie ihren Stromverbrauch um 20% senken. Wie die SBB das ehrgeizige Ziel erreichen will, hat sie am Vormittag an einem Beispiel aus der Praxis erklärt. Beat Vogt.
Züge sind Stromfresser. Aber nicht alle Energie geht direkt in den Antrieb. Ein Zug braucht zum Beispiel bereits Energie, wenn der Strom von der Leitung in den Zug fließt, dort, wo Transformatoren die Spannung umwandeln. Die SBB setzt nun auf ein neues Modell, erklärt der Leiter des SBB-Energiesparprogramms Oliver Joner, nämlich auf sogenannte Trockentransformatoren.
Das ist eine neue Technologie, die von ABB entwickelt wurde, von Stadler jetzt erstmalig in den Flirtzügen, in den Regionalzügen eingebaut wird.
Und diese neuen Transformatoren kühlen mit Luft. Bis jetzt seien in den Zügen Kühlsysteme mit Öl im Einsatz, sagt Jürgen Böhm von der Stadler Rail, obwohl Trockentransformatoren sonst eigentlich durchaus gang und gäbe seien.
Die werden halt heute überall in der Industrie eingesetzt, also draußen findet man die schon überall, aber eben die Eisenbahnbranche, da müsste es halt kleiner und kompakter sein, deswegen hat man das dort lange eben nicht verwendet.
Zudem gäbe es bei Zügen auch andere Probleme als sonst in der Industrie.
Man hat auch eben Angst gehabt, eben die Luft, dass dann eben Dreck und was weiß ich, hier in diesen Trafo reinkommt und das dann beeinträchtigt.
Im Testbetrieb haben sich die Trockentransformatoren nun aber bewährt. Und mit solchen technischen Neuerungen will die SBB bei den neuen Regionalzügen viel Energie sparen, nämlich so viel wie 2500 Schweizer Haushalte im Jahr verbrauchen. Insgesamt habe man aber ein viel größeres Ziel, sagt der SBB-Energiesparchef Oliver Joner, nämlich 20% ihres gesamten Verbrauchs.
600 Gigawattstunden, das sind alle Haushalte des Kantons Tessin, 150'000 Schweizer Haushalte. So viel Strom will die SBB sparen.
Einerseits will die SBB so auch Geld sparen. Erreicht sie ihr Ziel, würde sie jährlich rund 60 Millionen Franken weniger für Strom bezahlen. Andererseits gehe es aber auch darum, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
Sie kennen das aus der Energiestrategie der Schweiz, Ausstieg aus der Kernenergie, Zubau von neuen erneuerbaren Energieformen wie Wind oder Photovoltaik. Und als Unternehmen im Besitz des Bundes wollen wir natürlich ein Vorbild sein. Wir wollen zeigen, dass was auf eidgenössischer Ebene propagiert wird, auch bei einer Firma wie der SBB funktioniert.
Klar ist für die SBB aber auch, das geht nicht mit einem einzigen großen Befreiungsschlag. Viele kleine Schritte brauche es, um die Energiewende zu schaffen, sagt Oliver Joner. Rund 250 Maßnahmen hat die SBB in ihrem Energiesparprogramm zusammengestellt. Diese beschränken sich aber nicht darauf, dass die Züge aus technischer Sicht weniger Energie verbrauchen. Die SBB will zum Beispiel ein neues Lenkungssystem für die Züge einführen, um möglichst viele energiefressende Bremsmanöver zu vermeiden. Oder Weichen sollen künftig statt mit Strom mit Wärme aus dem Boden beheizt werden. Bei all diesen Maßnahmen gilt, die Menge macht es schließlich aus. Bei einem Stromverbraucher wie der SBB können auch kleine Änderungen schnell große Wirkung zeigen.
Die Türkei. Bis vor kurzem galt das Land zwischen Europa und Asien als ein Eckpfeiler der NATO. Ein Staat, der die politischen Unruhen fernhielt von Europa. Deshalb sah die NATO lange über demokratiefeindliche Entwicklungen hinweg. Doch nun distanziert sich die Türkei ihrerseits vom westlichen Militärbündnis und sucht die Nähe von Russland. Frage an unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger. Wie gravierend ist diese Entwicklung geopolitisch jetzt für die NATO?
Ich denke, die Entwicklung ist sehr gravierend, wenn man beim Kleinen anfängt. Ein Austritt der Türkei aus der NATO würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den uralten griechisch-türkischen Konflikt wiederbeleben. Die beiden Länder sind im Moment Mitglied der NATO und das hat doch eine dämpfende Wirkung auf diesen Konflikt. Also das könnte wieder hochkochen. Zweitens würde der Nahe Osten mit all seinem Chaos, mit all seiner Gewalt, mit all seinen Problemen etwa 1500 Kilometer näher an Europa heranrücken. Die Türkei sozusagen als Puffer dazwischen wäre nicht mehr da. Wir hätten den Nahostkonflikt dann quasi an der griechischen oder an der bulgarischen Grenze. Und drittens wäre wahrscheinlich eine Türkei außerhalb der NATO nicht einfach ein freundlicher Nachbar, wie das Schweden oder Finnland ist, sondern sie wäre ein problematischer Nachbar, möglicherweise auch ein Nachbar, der auf Konfrontationskurs zur NATO ginge.
Inwiefern nähert sich denn die Türkei ganz konkret an Russland an?
In zweierlei Hinsicht, man hat das in den letzten Monaten beobachtet, in der Zusammenarbeit mit Syrien. Dort haben ja lange Zeit, als der Krieg dort ausbrach, Russland und die Türkei ganz unterschiedliche Ziele verfolgt. Russland hat von Anfang an auf Diktator Bashar al-Assad gesetzt, die Türken hingegen ganz klar auf die Rebellen in Syrien. Inzwischen hat man sich dort sehr, sehr stark angenähert und kooperiert intensiv. Zum Zweiten hat man es im Rüstungsbereich gesehen. Dort will nämlich die Türkei das russische Raketensystem S-400 kaufen für mehrere Milliarden. Das ist natürlich aus NATO-Sicht ein politischer Affront, es ist ein wirtschaftlicher Affront, weil man sich diese Raketen natürlich auch aus NATO-Ländern hätte beschaffen können. Und es ist militärisch problematisch, weil die NATO-Systeme im Raketenbereich nicht unbedingt harmonieren und kompatibel sind mit dem neuen russischen System, das die Türkei beschafft.
Russland verdient natürlich von einem solchen Raketenverkauf, Sie haben es gesagt, Milliarden. Profitiert es denn auch militärisch darüber hinaus?
Selbstverständlich, das ist offenkundig. Allianzen haben ja verschiedene Komponenten. Es gibt den politischen Willen, es gibt die militärische Notwendigkeit und es gibt eben auch die rüstungspolitische Annäherung. Wenn jemand ein neues Raketensystem, etwas sehr Komplexes kauft, dann ist ja mit dem Kauf das Geschäft nicht einfach vorbei. Es braucht nachher auch Ausbildung des Personals, es braucht Betreuung, es braucht Unterhalt und auf diesem Weg hat natürlich Russland einen Einfluss in der Türkei. Es sieht sozusagen in das türkische System hinein und ein Stück weit auch in die NATO-Systeme.
Jetzt bei einem Bruch mit der NATO, was geschieht da eigentlich mit den Atomwaffen der USA, die dort in der Türkei stationiert sind?
Das ist eine heikle Frage, die bislang niemand so richtig offen wagt zu thematisieren. Wenn die Türkei definitiv austrete aus der NATO, dann würden die Amerikaner, es sind ja amerikanische Atomwaffen dort, die sozusagen der NATO zur Verfügung gestellt werden, dann würden die Amerikaner diese Waffen sehr rasch abziehen. Das Unbehagen ist aber vor allem da während der Übergangsphase. Ist es so eine gute Sache, dass es Atomwaffen in einem Land gibt, das instabil ist, das autoritär regiert wird, wo kürzlich ein Putsch stattfand und möglicherweise wieder weitere Putsche stattfinden könnten?
Also insgesamt ein sehr ungemütliches Szenario für die NATO. Was hätte denn die Türkei zu verlieren bei einem Bruch mit der NATO?
Im Grunde dasselbe wie auf der anderen Seite die NATO. Beide haben Stabilität, ein Stück weit auch Sicherheit zu verlieren. Denn die NATO-Mitgliedschaft hat die Türkei militärisch zweifellos gestärkt. Einerseits taktisch, dann auch waffentechnisch, aber auch was die Ausbildung von Offizieren betrifft. Ich glaube, die sind heute in der Türkei auf einem höheren Niveau, als sie es wären, wenn die NATO nicht existieren würde. Und dann hat die Türkei eigentlich keine wirkliche Alternative zur NATO. Natürlich kann sie jetzt vorerst mal mit Russland enger zusammenarbeiten, theoretisch auch mit dem Iran. Aber ist das tatsächlich eine nachhaltige Kooperation, wenn man weiß, dass es zwischen der Türkei und Russland immer wieder über Jahrhunderte hinweg auch große Konfrontationen gab? Interessensphären in Zentralasien, im Schwarzen Meerbereich. Also möglicherweise ist das nicht unbedingt eine dauerhaft stabile Lösung.
Sagt unser Mann für geostrategische Fragen, Fredrik Steiger. Und damit weiter nach Osten. Wir sprechen über einen Mann, der sich verspekuliert hat. Massoud Barzani, der noch Präsident der autonomen Kurdenregion in Irak. Zuvor hatte er bei der Unabhängigkeitsabstimmung letzten Monat fast alle Kurden auf seiner Seite. Aber er hatte nicht die Zustimmung der regionalen Mächte, Irak und Iran. Die ließen ihre Muskeln spielen und jetzt steht Barzani als Verlierer da. Er will nicht mehr Präsident der Kurden sein. Eine Analyse von Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Barzani sah sich als der Wegbereiter kurdischer Unabhängigkeit. Den irakischen Premierminister Haider al-Abadi wähnte Barzani in der Position der Schwäche. Stattdessen ließ Abadi die Regierungstruppen und schiitische Milizen im Auftrag Irans aufmarschieren. Barzani verlor die umstrittene Ölstadt Kirkuk, welche die Kurden als eine Art historische Hauptstadt für sich reklamieren und in den Wirren der Kämpfe gegen die Dschihadisten-Miliz IS an sich gerissen hatten. Außerdem verlor er fast die Hälfte der Ölvorräte in den sogenannten umstrittenen Gebieten wie Kirkuk. Sie hätten eine kurdische Unabhängigkeit wirtschaftlich erst ermöglichen sollen. Bagdad hat sie zurückgeholt. Abadi legte seit der Unabhängigkeitsabstimmung auch sonst die Daumenschrauben an. Die Rede ist davon, dass die Beamtenlöhne wieder direkt aus Bagdad bezahlt werden, was die Autonomiezone zu einer Art besseren Provinz herabstufen würde. Und den dortigen Autoritäten wichtige Instrumente für die Verteilung von Gunst und die Absicherung ihrer Macht nehmen würde. Die Hoheit über den kurdischen Luftraum hat Bagdad bereits wieder übernommen. Reisende können nicht mehr mit einem einfachen kurdischen Stempel im Pass die kurdische Autonomiezone direkt besuchen, sie müssen wieder umständlich über Bagdad einreisen. Bagdad verlangt Mitbestimmung auch bei den Grenzübergängen am Boden, ließ, um das klarzumachen, sogar die Panzer auffahren. Die einflussreichen Nachbarn, Türkei und Iran, tragen diesen Kurs bis jetzt offensichtlich mit. Zuvor waren sie in einem guten Einvernehmen mit den kurdischen Behörden, doch das Vorpreschen Barzanis, sein Beharren auf der Volksabstimmung, ging ihnen zu weit. Kurdische Unabhängigkeitsrhetorik direkt vor der Haustür ist für sie mit ihren eigenen kurdischen Minderheiten eine rote Linie. Wie Barzani das nicht erkennen konnte, bleibt bis heute ein Rätsel. Vor dem kurdischen Parlament gestern Abend nahm er erstmal Stellung seit dem Debakel. Eine Schuld wies er von sich. Griff stattdessen die andere große Partei des Kurdengebiets an, die PUK, sprach von Verrat, legte nahe, dass diese PUK mit Abadi gemeinsame Sache gemacht habe, und er warf den Amerikanern vor, sie hätten zugeschaut und damit die Kurden im Stich gelassen. Auf eine nochmalige Verlängerung seiner Präsidentschaft verzichtet Barzani nun, was nicht heißt, dass er vollständig abtritt. Das Kurdengebiet ist mehr nach Clanbeziehungen organisiert als nach demokratischen Prinzipien. Er, der Sohn des kurdischen Freiheitshelden Mustafa Barzani, wird im Hintergrund Einfluss behalten. Dennoch zeichnen sich die Nachfolgekämpfe bereits ab zwischen zwei Cousins der Barzani-Familie. Der eine ist der Sicherheitschef, er ist Barzanis Sohn. Der andere der Premierminister, er ist Barzanis Neffe. Letzterer erhielt letzte Nacht vom Parlament der Autonomiezone eine Reihe von neuen Kompetenzen zugesprochen. Der interne Streit dürfte deswegen nicht ausgetragen sein. Ebenso wenig wie bei der anderen großen Partei der PUK, deren historischer Anführer Jalal Talabani wenige Tage vor dem Verlust von Kirkuk starb. Und statt dem Traum von der Unabhängigkeit einen großen Schritt näher zu kommen, steht das irakische Kurdengebiet so schwach und zerstritten da wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr.
Diese Beleidigungen würden sie jetzt nicht ertragen. Wie Schiedsrichter auf Fußballplätzen angeschrien und beschimpft werden, verletzen das Gefühl von Anstand. Manchmal landet ein Schiedsrichter sogar im Spital. Tätliche Angriffe sind keine Seltenheit. Und das beginnt bereits beim Juniorenfußball, wo viele junge Schiedsrichter die Spiele leiten. Brigitte Mader wollte wissen, was schon die Jungschiedsrichter zu hören bekommen und warum sie trotzdem weiterpfeifen.
Fußballplatz Bern-Neufeld. Die U16-Junioren von Ibe und Luzern treten gegeneinander an. Die Zuschauer auf der Tribüne feuern ihre Jungs an.
Hey, Luzern, kämpfe!
Nach 22 Minuten das erste Tor für Luzern. Kurz vor der Pause schießt Ibe den Ausgleich. Viel zu pfeifen hat der Schiedsrichter nicht. Und auf der Tribüne mäkelt niemand an ihm rum. Das sei nicht immer so. Da bekomme man dann einiges zu hören, sagt dieser Vater.
Arschloch, Schiedsrichter, nicht gut. Von der schlimmsten Beleidigung, und das ist die Schublade. Ja. Sicher. Wir müssen einfach die Distanz verlieren, die Eltern. Vor allem die Eltern.
Can Feller leitet das Spiel an diesem Nachmittag. Er sei auch schon so beleidigt worden, sagt er am Weiterbildungskurs ein paar Tage zuvor. Mit 16, vor 2 Jahren, hat er mit Pfeifen angefangen.
Ich pfeife jetzt ein Jahr aktiv. Das ist ganz sicher etwas anderes. Also, der noch Junioren pfeifst. Ich meine, Männer, die kommen einfach und sagen ihre Meinung. Und es gibt auch viele Beleidigungen. Also, Echt viel respektloses Verhalten am Schiri gegenüber.
Spieler kann er vom Platz stellen, das Publikum nicht. Aber wenn es komplett ausarten sollte, könne er ein Spiel auch abbrechen. So weit sei es bis jetzt noch nie gekommen. Und manchmal sei Weghören keine schlechte Lösung.
Wenn du irgendwie ein Match hast, wo 2-2 ist, in der 85. Und dann sagt irgendeiner, du blödes Arschloch, wenn du dann mit Rot vom Platz tust, hast du dann noch 10-mal grössere Probleme, als wenn du dich ignorierst. Vor allem, ich bin allein auf dem Platz. Und dann musst du natürlich als Schiri auch clever sein und dann überhörst du mal etwas mehr, als dass es sanktioniert.
Raue Sitten auf dem Fußballplatz. Schön zu reden gäbe es da nichts, gibt Patrick Graf zu. Er ist beim Schweizerischen Fußballverband für die Schiedsrichter zuständig. Gewaltexzesse seien zwar selten, so Graf. Beleidigungen, Beschimpfungen, das komme aber oft vor. Je tiefer die Liga, desto häufiger. Eine Statistik hat der Verband dazu nicht.
Leider, verbale Gewalt oder verbale Auseinandersetzung, das ist, sage ich, Daily Business auf dem Fußballplatz. Ja.
Das Problem ist also bekannt. Dennoch, der Fußballverband hält den Ball flach. Bis jetzt ist Gewalt gegenüber Schiedsrichtern in der Ausbildung kein Thema.
Man darf es nicht wegdiskutieren, aber man sollte ihm auch nicht zu viel Gewicht geben, sondern eigentlich den Leuten, die Interesse haben, das Positive am Schiedsrichteramt, das überwiegt bei weitem, schmackhaft machen. Und wenn alle nur noch hören, auch Gewalt, wird es vielleicht noch schwieriger, Leute zu finden.
Rund 5'000 Schiedsrichter pfeifen jedes Wochenende irgendwo auf einem Schweizer Fußballplatz.
Zu viel haben wir, glaube ich, noch nie gehabt, Schiedsrichter in der Breite, definitiv nicht. Wir wissen noch, dass echt gewisse überschnurrt werden.
Denn jeder Fußballclub ist verpflichtet, Leute zu stellen. Tut er das nicht, kostet's. Verheizt man da nicht junge Leute, die ihre Freizeit hergeben und auf dem Fußballplatz dann noch angepöbelt werden? Für Can Feller, den jungen Schiedsrichter, überwiegt das Positive.
Bravo!
Das Spiel zwischen den U16-Junioren von Ibe und Luzern hat er unterdessen abgepfiffen. Es endet 2-2. Gehässigkeiten gab es keine. Und er meint nach dem Match:
Wenn ich viel Karte habe, wenn es ein Herzspiel ist und die Spieler auch gladniger sind, dann lerne ich am Schluss als Schiri auch mehr, wo ich mich durchsetzen muss.
Der Schiedsrichterjob als Lebensschule sozusagen.
Etwas ist echt wichtig und das muss man als Schiri immer wissen. Dass die Beleidigungen und alle Kritik an dir ist nicht gegen deine Person, das ist echt gegen dein Schiri-Liebli, das ist gegen deine Funktion. Und aus diesem Grund sagen wir nicht, ich lasse mir das nicht mehr an, ich höre jetzt auf.
So wie viele andere, die nach kurzer Zeit die Schiedsrichterpfeife wieder in die Ecke werfen. Can Feller bleibt dran, sein Traum, irgendwann in einem grossen Stadion einen Profimatch zu pfeifen.
Brigitte Mader. Ja, wenn die Lage in Spanien nur so einfach zu lösen wäre wie in einem Fußballspiel mit einem Pfiff. Katalonien blickt auf turbulente Tage zurück. Zuerst die Unabhängigkeitserklärung, dann die Entmachtung der Regionalregierung und schließlich die Massendemonstration für den nationalen Zusammenhalt. Um den Stand der Dinge in Spanien geht es gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Christian Löscher.
Der Pharmakonzern Novartis will das französische Pharmaunternehmen AAA übernehmen. Man habe einen Kaufpreis von 3,9 Milliarden Dollar offeriert. Ziel sei es, das Geschäft mit Krebstherapien zu stärken, teilt Novartis mit. Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre war im vergangenen Jahr so hoch wie seit Millionen Jahren nicht mehr. Das schreibt die Weltorganisation für Meteorologie. Die Ziele des Pariser Klimaabkommens seien unerreichbar, wenn der Ausstoß an Treibhausgasen nicht drastisch reduziert werde. Die SBB setzt im Regionalverkehr auf neue Züge, die im Schnitt rund 8% weniger Energie verbrauchen, dank sogenannter Trockentransformatoren. Diese benötigen für die Kühlung kein Öl mehr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.